Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret, jetzt auf Radio 1.
Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen. Jacqueline Badran, die SP-Nationalrätin, steht in der Kritik, weil sie den Kanton Zug als Bananenrepublik bezeichnet und den Zuger Ex-Regierungsrat Filiger persönlich angreift. Walter Kielholz, der ehemalige CS-Präsident, redet im Tagesanzeiger über einen Untergang von der CS und stellt sich selber, wenig überraschend, ein gutes Zeugnis aus. Und Till Lindemann, der Sänger von der Rockgruppe Rammstein, ist mit heftigen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Also man kann sagen, MeToo hat jetzt definitiv auch die Rockmusik eingenommen und erreicht.
Ja, der Engels hat mal geschrieben, es geht ein Gespenst durch Europa. Und ich muss sagen, die Revolution in dem Sinn ist nie gekommen. Also im Westen auf jeden Fall nicht, aber mit MeToo findet wirklich eine Revolution statt. Es liegt vielleicht auch am Vornamen. Till Schweiger, Till Lindemann. Praktisch jeder wird jetzt irgendwo geköpft.
Gut, ja. Vergleich sind natürlich Glückssache. Beim Till Schweiger ist es etwas anderes. Es ist einfach seine alkoholisierte, rüde Art am Set. Beim Till Lindemann geht es doch schon gut, irgendwie auf ein heikles Parkett.
Ja, natürlich. Aber auch beim Till Schweiger ist es um Frauen und so gegangen. Aber da ist natürlich viel, viel heikler. Und das Konzert hat ja, glaube ich, gestern stattgefunden in München. Sie kommen, glaube ich, jetzt auf Bern, Rammstein. Wie ich gelesen habe, in der Bild-Zeitung, auf den überdimensionierten männlichen Körperteil, wo man den Namen auch nicht mehr darf sagen, hat man jetzt verzichtet. Also man hat gewisse Kompromisse gemacht.
Also es geht um Missbrauchsvorwürfe und das ist ganz heikles Terrain, weil man hat ja eigentlich von Vorwürfen, die im Raum stehen. Man hat noch nichts handfest. Es gibt auch noch keine Anklagen gegen Till Lindemann. Aber es geht fast ein bisschen zweigleisig. Einerseits geht es um die sogenannte Row Zero, also die weiblichen Fans, die da echt unmittelbar vor der Bühne stehen und dann im Nachhinein Backstage eingeladen werden zu Afterpartys und offenbar kommt es dort oben zu Begegnungen mit dem Till Lindemann und zu Sex. Ein paar dürfen dann auch noch mit ins Hotel. Also einerseits ist man sich ja bewusst als volljähriger Mensch, dass wenn man dort hingehen geht und mitfeiert und dann in ein Zimmer geboten wird mit dem Till Lindemann, dass da wahrscheinlich nicht einfach nur ein nettes philosophisches Gespräch auf dem Programm steht. Andererseits steht aber auch der Vorwurf im Raum, dass Kaltropfen da im Spiel sind und dass auch zu sexuellen Handlungen gekommen, gegen Willen von gewissen Personen. Und das ist natürlich etwas anderes.
Ja, das geht einfach nicht. Also, da muss man ja dann strafrechtlich untersuchen. Also, wenn du Drogen ins Spiel nimmst, wenn du Leute eigentlich so verführst, das ist einfach strafrechtlich relevant. Das geht wirklich nicht, oder? Dann ist natürlich gleich der Dunstbereich. Mein Rammstein lebt ja, wenn man die Texte jetzt durchliest. Die kokettieren ja auch ein bisschen mit dem Klischee. Es ist einfach sehr schwierig. Wo ziehst denn du Grenzen und wie sind die Vorwürfe überhaupt wahr? Ich habe heute in der NZZ ein Porträt gelesen vom Till Lindemann und das ist eigentlich hochinteressant. Also eigentlich sein Vater war, glaube ich, Professor gewesen, seine Mutter eine Literaturwissenschaftlerin in der DDR, also ein sehr gebildeter Mensch. Und der hat irgendwie zwei Seiten, eine sehr akademische, leserische Seite und dann eben die brachiale. Und das ist schon ein spannender Widerspruch von dieser Persönlichkeit.
Aber das heißt, einerseits immer wieder, man darf die Kunst nicht mit der Person selber in Verbindung bringen. Die Kunst in der Form, die Texte, die Musik ist ja doch sehr grenzwertig. Zum Teil damit wahnsinnig viel mit Sex gespielt, auch mit Missbrauch zum Teil. In seinen Gedichten, wo relativ klar sagt man immer, die Kunst die darfst nicht mit der Person selber in Verbindung gebracht werden. Was natürlich falsch ist. Es hat ja, kommt ja aus etwas raus und das ist ja immer irgendwie auch die Form von der Person.
Also ich konnte mit Rammstein nie etwas anfangen. Mich hat das irgendwie den Text irgendwie abgeschreckt, auch den Auftritt abgeschreckt. Aber da darfst du ja den Fehler nicht machen und sagen, es ist dann die normale Person, oder? Aber da findet Alex schon ein bisschen die Vermischung statt zwischen der Kunstfigur und der reellen Figur. Und es ist, man kann ja immer, auch bei diesen MeToo-Vorwürfen und allem, muss man ja aufpassen, in dem Moment, wo der Moralismus Macht übernimmt, dann wird es einfach gefährlich. Einfach, du musst dich doch als, du hast ja ein Strafgesetzbuch, das ist da, und da muss man sagen, ist da überschritten worden oder ist nicht überschritten worden. Aber in dem Moment, wenn dann Vorverurteilungen stattfinden und eben die moralischen Leitplanken ins Spiel kommen, dann wird es eben gefährlich und wird auch ungerecht, oder? Und wie gesagt, da musst du doch einfach nüchtern bei jedem Fall anschauen, ist die Frau verführt worden, hat es Kautröpfe gegeben, sind Übergriffe stattgefunden und dann kannst du es sauber
klären. Aber es ist eben gar nicht möglich, nüchtern zu sein. Aber das genau überlegt und du hast natürlich absolut recht, man müsste das eigentlich nüchtern betrachten, dass dem Ganzen nachgehen, das Ganze untersuchen, seriös und schauen, wo ist dort tatsächlich ein Übergriff passiert, der nicht ironisch ist, der gegen das Gesetz verstößt und wo ist dort eine Grauzone, wo man kann sagen, vielleicht moralisch verwerflich, aber nicht irgendwie gesetzeswidrig. Aber es ist gar nicht möglich, weil es wird in den sozialen Medien millionenfach darüber diskutiert. Da kommen Berichte, da kommen YouTube-Videos. Ich habe mir eins angeschaut, 36 Minuten lang, wo eine Frau glaubwürdig erzählt, eine deutsche Frau glaubwürdig erzählt, wie das dort backstage zu und her geht und dass eben dort der Weg zum Übergriff nicht wahnsinnig weit ist. Das ist in no time, ist das millionenfach angeklickt worden, geschaut worden. In ganz, ganz kurzer Zeit ist, hat sich natürlich verbreitet wie ein Lauffeuer. Also, Vorverurteilung oder allenfalls auch nicht Vorverurteilung, aber die Spekulation nimmt der Hauptteil ein. Man weiss im Grunde genommen am Ende des Tages nichts und die Untersuchung selber die hat gar keinen Platz besitzen.
Ja, Paul, ja, da hast du völlig recht. Also, ist ein völlig neues Phänomen, das ja von Amerika gekommen ist, das jetzt nach Europa durchgeschwappt hat. Also eben, Thiel Schweiger haben wir gehabt, Thiel Lindemann, da kommen die Vorverurteilungen, die Vorwürfe auch, wo höchstwahrscheinlich die, irgendwie haben die ja schon einen Grund, dass die plötzlich existieren. Wir haben es auch in der Schweiz, wir haben das diskutiert gehabt in den Medienhäusern. Fall Roschani gibt jetzt das tolle Buch von Roger Schawinski, wo ja wirklich das mal interessant analysiert, was hier passiert ist. Fall Ringier, wo plötzlich irgendwie ein Tweet rumgeht, sagen Untersuchungen gegen den Chefredakteur, wie er irgendeine bestimmte Gruppe bevorzugt habe und höchstwahrscheinlich kommen wir nicht mehr zurück. Finde ich absolut gefährlich, was Ringier die gemacht hat. Das kannst du so nicht machen. Und ich glaube einfach, man muss doch die Sache immer nüchtern oben abbrechen und bevor man jemanden verurteilt, muss man mal abklären, was passiert ist. Und irgendwie in dieser ganzen MeToo-Geschichte, da kann irgendeine Frau, oder meistens sind es ja Frauen, kann vielleicht einmal ein Mann sein, irgendeine Behauptung aufstellen, dann geht die medial, also früher sind es ja die alten Medien gewesen, wie Fernsehen und Radio und weiss Gott was, heute ist natürlich die sozialen Medien, geht um die Welt und der andere ist eigentlich schon erledigt, oder? Und bei der Rammstein passiert das jetzt in einem gewissen Sinn auch. Es wird sicher etwas dahinter dran sein,
aber
oder?
Wir sagen ja, das wollen wir deutlich sagen, wir sagen nicht, Vorwürfe sind falsch.
Nein,
aber
wir
müssen es zuerst untersuchen und wenn dort eine Straftat passiert ist, muss der Till Lindemann selbstverständlich verurteilt werden, das ist ganz klar.
Ja, jetzt ist diese Woche, ich musste lachen, ist ein Buch rausgekommen von Michael Holm. Das habe ich eben noch gelesen, auch auf den sozialen Medien. Der hat mal gesungen, Tränen lügen nicht, magst du dich vielleicht noch erinnern, in den 70er Jahren, oder? Und dann war ein Interview mit dem und dann erzählt er von der alten Gruppenzeiten. Erzählt er, wie die Frauen gekommen sind und alles. Es hat es eigentlich schon immer gegeben.
Immer. Das hat doch bei den Beatles angefangen. Ja. Elvis Presley noch vorher.
Ja,
das hat es doch immer gegeben.
Er hat es natürlich immer gegeben im Showbiz, oder? Und jetzt hat einfach, das ist doch schon noch interessant, also man hat ja die Gruppikultur hat man ja eigentlich immer als etwas Interessantes gefunden, der Star und die Gruppe nebenzu. Und jetzt hat einfach der Zeitgeist so radikal geändert und jetzt wird das ganz anders angeschaut, oder? Und ich meine, jetzt gerade in den deutschen Medien hast du einfach jede Woche jetzt ein Berühmter, der einfach, sage ich mal, Anführungs- Schlusszeichen in Hammer läuft. Aber das ist ja kein Freispruch und ist auch keine Entschuldigung.
Absolut.
Oder du musst einfach immer den Einzelfall anschauen, ist das passiert oder nicht. Und wir haben doch das jetzt auch, eben, ich habe es vorhin gesagt, in der Schweiz, höchstwahrscheinlich in Medienhäusern oder in Werbeagenturen, ist immer ein lockerer Umgang gewesen, weder vielleicht jetzt in der Kantonalbank-Filiale im Töstal. Aber das entschuldigt sich ja dann schlussendlich nicht, wenn ein Übergriff stattfindet.
Aber die Zeit hat sich geändert und was man darf und was nicht. Zwei Sachen, finde ich, haben sich massiv geändert. Erstens finde ich auch eine gewisse Gefahr. Die Moral ist plötzlich zum Gesetz geworden. Nicht mehr das Gesetz sagt, das ist eine Straftat oder das ist keine Straftat, sondern was man früher hat gut gefunden oder nicht gut gefunden, eheliche Treue hat man können gut finden oder nicht gut finden, das war im Bereich des Moralischen gewesen. Aber heute, wenn du moralisch etwas Verwerfliches machst, ist das nicht mehr einfach moralisch vielleicht nicht ganz ironisch, sondern es wird fast schon ein bisschen gehandhabt wie das Gesetz. Also du bist schon fast ein bisschen ein Verbrecher. Das finde ich eine gefährliche Entwicklung. Und das Zweite ist, was so neu ist, der Begriff vom Machtmissbrauch. Also wir kennen alle zusammen die Geschichten von ganz früher Chef und Sekretärin, die vielleicht später als Paar geworden und Familie gegründet haben und so. Das ist ein Machtmissbrauch heutzutage. Aber jetzt neu mit dem Till Lindemann, mit Rammstein, wird der Begriff von dort gebraucht. Machtmissbrauch, der Star und die Gruppe ist Machtmissbrauch. Aber wo, wenn man das ganz weiterführt, wenn jetzt der Mann mehr verdient als die Frau, ist das jetzt ein Machtmissbrauch? Wenn die Frau studiert hat und der Mann hat den handwerklichen Beruf gelernt, ist das sie, weil sie wahrscheinlich intelligenter ist, ist das sie, betreibt sie Machtmissbrauch? Also ich finde, dort mit dem Begriff Machtmissbrauch muss man auch sehr mal vorsichtig sein.
Ja, wir haben doch eine sehr unangenehme Zeit auf eine Art. Also der Moralterror findet ja auf allen Ebenen statt. Und, also wo man auch ist, ich meine, jetzt habe ich gesehen, in der Stadt Zürich, ist es ja sogar von der Stadtregierung, wird der Moralterror irgendwo betrieben, oder? Jetzt, ich glaube, gestern war ein Beschluss gewesen, irgendwie gendergerechte Verwaltung und so. Das ist ja gut, wenn mehr Frauen eingestellt wird und eine Gleichberechtigung stattfindet. Aber wenn du natürlich das Gegenüber dann anfängst zu verteufeln und zu sagen, ihr seid die Bösen,
wie wir das
Und die Kultur ist echt.
Ist unangenehm.
Ist unangenehm und ist auch brutal. Wenn du, ich kenne zwei Leute, die in die Mühle reinkommen, du kannst dich gar nicht wehren.
Du hast keine Chance.
Und jetzt kommt etwas anderes. Noch ein Satz. Bei der Moral. Moral ist gut, Moral hat es immer gegeben, der Mensch ist ja immer gleich, es wird auch immer Seitensprünge geben und alles, wird es immer geben. Aber bei der Moral heisst ja, dass der die Moral ausspricht, der schaut sich ein bisschen...
Der ist auf der richtigen Seite.
Ja, der ist auf der richtigen Seite, und der schaut sich als ein bisschen etwas Besseres an. Und du musst doch sagen, wieso hat jetzt das Recht, eigentlich plötzlich wie der liebe Gott da Recht und Unrecht sprechen, oder? Und du hast plötzlich, neben dem normalen Gesetz, hast du auch noch die moralische Gewalt, oder? Und das ist einfach eine wahnsinnig gefährliche Entwicklung.
Und es wird vor allem den wirklichen Opfern nicht gerecht. Die wirklich vergewaltigt worden sind, dort, wo wirklich Missbrauch stattfindet, das wird dann auch fast in gleichen Topf geworfen. Und dort muss man unbedingt hinschauen. Und dort muss man Missstände unbedingt bereinigen. Unbedingt. Aber das wird dann auch irgendwie quasi fast ein bisschen verwässert durch das, dass jetzt halt alles ohne moralisches Vergehen ist dann auch irgendwie die grosse Straftat und der Mensch wird dann hingerichtet. Also das ist auch ein bisschen eine Problematik.
Ja, der Fall Rammstein ist natürlich schon interessant. Ich glaube, die Band wird überleben, und zwar, weil sie einfach immer mit diesen Symbolen ein bisschen gespielt hat. Oder? Also, viele werden sagen, ja, die sind ja so und haben das eigentlich immer so praktiziert und im Prinzip haben sie es immer aber angekündigt. Ich glaube, das ist trotzdem falsch. Auch bei einer Band wie Rammstein musst du untersuchen, gibt es Übergriffe oder nicht. Aber was jetzt da passiert, ist natürlich hochinteressant. Und du kannst nur warten auf die nächste oder übernächste Ausgabe vom Spiegel, bis der nächste geköpft wird. Oder? Also in Deutschland können sich das wirklich alle Prominenten durch und du findest sicher wieder einen.
Gehen wir zu Walter Kielholz. Der ehemalige CS-Präsident redet im Tagesanzeiger in einem Interview über den Untergang von der CS. Und er selber ist, wie so viele, eigentlich überhaupt nicht schuld.
Ja, geschuldet ist natürlich nie jemand. Ich habe das Interview noch bemerkenswert gefunden. Der Roger Schawinski hat gestern eine Kolumne darüber gemacht. Der Christoph Blocher schreibt darüber in der Neuen Weltwoche. Also das Interview hat die Leute schon ein bisschen aufgefühlt. Vorwurf ist jetzt ein bisschen, dass ein PR-Mensch daneben war. Ja, es ist natürlich, ich glaube, wenn jetzt einer wie der Kielholz, der so unter Beschuss ist, ein Interview gibt, gibt er nicht ein Interview, wie er einfach mit dem anderen reden will, sondern er hat ja eine Message, oder? Und meistens sind die natürlich PR-mässig beraten. Also von dem her findet sogar eine gewisse Transparenz statt.
Oh, und das zeigt eigentlich auch die ganze Diskussion und auch die Antworten von Walter Kielholz, wie komplex das System eigentlich ist und wie schwierig das ist. Wir Menschen hätten ja gerne irgendwie eine Person, wo wir können sagen, der ist die Schuld. Aber es ist fast nicht möglich. Es ist ein Mosaik aus verschiedenen Steinchen, wo da offenbar nicht gestimmt haben, Zahnräder, die ineinander nicht haben, funktioniert. Aber es ist hochkomplex. Und ich konnte nicht können sagen nach dem Interview, klar, dort ist seine Schuld, dort ist nicht seine Schuld, dort sind die anderen Schuld. Es ist wahnsinnig schwierig, dort echt zu sagen, wer die Schuld ist am Untergang. Wahrscheinlich ist es eben nicht nur einzelne Personen und nicht Management, sondern wahrscheinlich ist es einfach ein System, das krankt.
Ja, da wollen wir auch wieder unterscheiden. Da gibt es natürlich auch wieder die moralische Schuld, oder? Da ist ja der Kielholz ist ja in der moralischen Schuld eigentlich, mit dem Rohner und all denen zusammen. Strafrechtlich wirst du denen nicht können nachweisen. Aber ich glaube, bei der CS, und es gibt ja jetzt die Untersuchung von der PUC, ist es noch spannend, was die herausfinden, also die Nationalräte und Nationalräte und Ständeräte. Aber höchstwahrscheinlich hat es schon ein bisschen angefangen mit dieser Bonuskultur. Das ist schon eigentlich ein bisschen der Treiber von der ganzen Geschichte. Wenn der Dugan, hat es ja glaube ich mal ein Interview gegeben, Dagi Magi, wo nicht einmal gewusst hat, wo er genau wohnt. Und die sind natürlich wie Legionär zu dieser Bank gekommen. Und haben deren richtig aufdoktriniert, wo dann immer Step by Step in die falsche Richtung
ging. Und das war ja ein Fehler, ja, wo der Walter Kielholz zugegeben hat, dass man dem Brady Dugan das Riesengehalt, den Bonus, nicht das Gehalt, den Bonus nie hätte auszahlen. Aber offenbar ist auch das rechtens, moralisch verwerflich, aber rechtens gegangen. Man hat einfach dort gedacht, der Bonus kommt so nie zum Tragen, ist aber dann auch zum Tragen gekommen und dann hat man dem das Geld müssen zahlen. Der Walter Kielholz sagt, das war sicher ein Fehler gewesen. Aber das ist auch nicht das, was eine Bank zum Untergang bringt. Die Bank zum Untergang bringen Fehlentscheidungen. Ich meine, das war eine weltweit tätige Bank. Da haben wir dort mit den Hedgefonds, wo man falsch investiert hat, wo ein Hedgefonds untergegangen ist, wo man wahnsinnig viel Geld verloren hat. Da haben wir gesehen mit den Klagen aus den USA, die natürlich auch eine Agenda haben, die USA unter den Schweizer Bankenplatz sprechen. Also es kommen dort so viele Sachen zusammen, dass es noch schwierig ist, einzelne verantwortlich zu machen.
Ja, das ist schwierig und das wird man auch nie lösen können. Und dann kommt natürlich ein Momentum, das du nicht mehr stoppen kannst, oder? Bei der CS ist, wenn man es genauer anschaut, spielen sicher die sozialen Medien auch eine Rolle, oder? Es hat dann im Herbst, glaube ich, mal einen Tweet gegeben, wo irgendein Journalist, der war in Australien, hat geschrieben, eine Grossbank in Europa, nicht einmal genannt, welche, habe Liquiditätsprobleme. Und dann haben alle gesagt, das ist CS. Und die Zahlen, sie haben das Geld zurückgenommen. Ja. Und dann hat die ganze Mühle angefangen zu laufen.
Aber darum sage ich, das System müsste man vielleicht mal überdenken. Weil ich habe keine gute Lösung. Aber es ist doch so, selbst wenn jetzt heute alle zusammen auf die Zürcher Kantonalbank, die ja sehr gut dasteht, solid dasteht, gehen und das Geld gehen abholen, dann hat die Bank ein Problem. Weil natürlich das halt das System ist, weil das Geld ja nicht rum ist.
Ja, und du kannst heute natürlich das Geld, im Gegensatz zu früher, viel schneller holen. Oder? Früher war das ein riesen Prozedere gewesen. Heute kannst du das mit dem
online,
iPhone machen.
Online,
ja. Machst du das alles online? Das hat natürlich die Welt schon geändert. Oder? Früher hast du vielleicht einen Skrupel gehabt, hast du müssen zu deinem Banker und sagen, du holst 50'000 Franken. Heute ist ein Klick, dann ist das weg. Oder? Und wenn natürlich dann durch die sozialen Medien und dann durch die anderen Medien das noch verstärkt wird, dann ist ein Tsunami, da kann sich eine Bank gar nicht mehr wehren.
Noch kurz zu der Jacqueline Badran, was sagen wir zu der SP-Nationalrätin, die im Moment kritisiert wird. Sie hat da in der Arena den Kanton Zug als Bananenrepublik bezeichnet. Und dann gibt es ja noch den Zuger Ex-Regierungsrat Villiger, das hat sie auf Twitter, der hat ziemlich persönlich angegriffen, weil der mal Crack konsumiert hat während der Arbeit, ist glaube ich verurteilt worden für das. Ich muss sagen, das ist wieder so ein bisschen, legen sich natürlich alle auf und sagen, das geht gar nicht und das ist unterste Schublade und so. Und da muss ich einfach sagen, hey, hallo, das ist doch das politische Spiel, hüben wie drüben, wird doch genau so solche Methoden eingesetzt in der Kommunikation und im politischen Angriff. Da darf man jetzt also nicht überempfindlich sein. Logisch, ja, finde ich jetzt das auch nicht das Lässigste, wenn du immer auf einen Fehler von anderen umreitest.
Also, finde ich jetzt auch nicht den grossen Skandal und mit dem musst du leben in Zug. Ich meine, die haben andere Vorteile. Ich finde Jacqueline Badran ein bisschen der Constantin von den Frauen, oder? Also immer eine riesen Klappe, aber es kommt dann irgendwie nichts dahinter. Also sie hat einmal angekündigt, sie macht jetzt eine linke Zeitung, ist leider nie gekommen. Sie hat einmal überall gesagt, sie wird jetzt eine Stadträtin, hat ja überall die Badran-Kleber in der Stadt gegeben, hat sie natürlich auch nicht gemacht. Also ich finde,
ich bin jetzt auch nicht der grösste Fan von der Jacqueline Badran, aber finde jetzt also noch heftige Vorwürfe,
nein,
dass sie nichts zusammenbringt. Also,
ja, sie hat eine Abstimmung.
Jacqueline Badran ist schon rein politkommunikativ. Sie von der Politprovokation her ist sie ja sehr, sehr nahe bei der SVP. Rein von der Kunst von der Provokation her.
Ja, natürlich, aber dann muss mal etwas folgen. Sie hat das Stadion verhindert. Die Abstimmung hat sie dann, glaube ich, verloren gehabt. Es ist einfach immer ein riesen Wortschwall und dann musst du natürlich auch rechnen damit, dass es gegen eine Reaktion gibt.
Aber ich kritisiere jetzt mehr die, die da so wahnsinnig empfindlich reagieren auf so etwas.
Jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt auf eine Krankheit oder wenn jetzt der Regierungsrat ein Problem hat mit Drogen oder so, das solltest du einfach nicht machen. Da finde ich, das ist irgendwie eine Hemmschwelle, dass man das öffentlich kundtut. Jetzt ist das passiert, der andere ist in der Politik, die Welt geht wegen dem nicht unter. Ich finde einfach Jacqueline Badran-Prinzip interessant. Es ist einfach immer ein riesen Lärm, oder? Und sie hat natürlich auch das Medium mit dem Schweizer Fernsehen. Sie hat das Medium, wo sie natürlich überdimensional viel auftreten kann. Dann kommst du halt auch viel Kritik über, mit dem musst du leben. Was ich wirklich vermisse, ist hinten dran, eben mit dieser linken Zeitung, es ist dann nie richtig gekommen. Aber die Leute haben sie auch wieder vergessen und dann läuft die nächste Katze irgendeine Gastur ab. Ich kann mich gut erinnern an das Radio 1 Fest. Ich glaube, das 10-Jährige oder das 1-Jährige war. Auch irgendeinen riesen Knall geben, die Jacqueline Badran. Aber du hast natürlich echt, man muss auch froh sein, dass es so Politikerinnen oder Politiker gibt. Es ist ein Teil vom Spektakel.
Es werden auch nicht die Schlagzeilen sein, die noch lange das Gespräch dominieren.
Nein, also jetzt muss man das in der grossen Linie sehen. Wir freuen uns, wenn der nächste Tweet kommt und der wird noch knallhärter.
Danke vielmals, Matthias Ackeret, euch für zuzuhören. Und bis nächste Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.